Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Heinrich Heine kam fast ins Schwärmen, als er im September vor 200 Jahren auf Wanderschaft ging. Schon damals begeisterte sich seine Leserschaft für die Reisebilder, aus denen er seine Harzreise dichtete und zum Auftakt die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität, mit Spott und Ironie bedachte. Dem 200-jährigen Jubiläum seiner Harzreise widmet sich in Osterode eine Veranstaltungsreihe vom 15. bis zum 27. September, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Auf Spurensuche mit literarischen Ausflügen, Führungen, Lesungen, Vorträgen und einem Theaterabend begab sich ein Veranstaltungsbündnis mit der Interessengemeinschaft Kunstkreis Osterode, dem Heimat- und Geschichtsverein Osterode und dem Verein Lyrik lebt. In unserer Reihe im Gespräch berichten Michael Raab, Ingolf Sintram, Christina Wilch und Renate Maria Riemann über ihre Entdeckungen mit Heinrich Heines Harzreise für das Jubiläumsprogramm.
Herr Raab, in Osterode sind Sie in einem Heine-Bündnis, möchte ich fast sagen, auf die Spurensuche mit Heines Harzreise gegangen und das unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Stand da eine Frage im Raum oder eine Idee?
Also die Idee ist entstanden vom Kunstkreis. Wir wollten Bilder zu diesem Buch Harzreise schaffen. Eigentlich wollten wir damals nur Holzschnitte anfertigen, so als Buchillustration. Und dann kam Corona, dann ist alles zum Erliegen gekommen, sage ich mal. Und wir haben dann gedacht, wir machen jetzt nicht kleine Holzschnitte, sondern wir gehen hier etwas größer mit den Formaten. Und alle unsere aktiven Mitglieder, die also bereit waren, dazu etwas zu machen, haben drei Bilder angefertigt zu den jeweiligen Textpassagen in der Harzreise. Also jeder konnte sich aussuchen, was ihm liegt.
So ein bisschen die Fantasie sprudeln lassen.
So fast durch das ganze Buch hat jeder irgendetwas auf die Leinwand gebracht oder beziehungsweise auf Papier. So konnte man sehen, wie jeder dieses Buch für sich interpretiert, mit welchem Gefühl er daran geht. Und es ist ganz interessant, was dabei rausgekommen ist.
Herr Sintmann, was fasziniert Sie an der Harzreise? Gibt es da ein Motiv, was Sie besonders anspricht?
Ja, eigentlich Heinrich Heine insgesamt. Man muss ja sagen, er ist zu der Zeit noch Harry Heine. Erst danach hat er sich taufen lassen, um in die Gesellschaft besser reinzukommen. Ich habe Heine vorher schon gelesen, die Harzreise, auch in verschiedenen Versionen. Und nachdem mich Herr Raab angesprochen hat, ob der Heimat- und Geschichtsverein nicht auch Interesse hätte, war das für mich eigentlich klar, dass wir dort teilnehmen und ich mein Wissen mit einbringen kann und auch gleichzeitig, weil ich auch Stadtführer in Osterode bin, aufbauen kann darauf, wie sah Osterode 1824 auf, wie Heinrich Heine hierher kam.
Das war ja quasi Übernachtung mit Frühstück, mit einem mittelschweren Albtraum und noch einer Besichtigung einer Burgruine.
Richtig. Er kam ja spätabends erst hier an. Man muss ja eigentlich mal sehen, von Göttingen zu Fuß hierher. In Nörten hat er noch gefrühstückt. In Nordheim in der Sonne hat er Mittag gegessen und ist dann spätabends hierher gekommen. Da hat er von Osterode natürlich nicht viel gesehen, außer sein Zimmer, weil er kaputt war, kann man regelrecht so sagen. Er ist aber morgens früh aufgestanden, weil er über seine Bücher gelesen hatte und wollte unbedingt die Burgruine sehen. Und ist dann ja auch morgens dort früh hochgegangen und hat sich das angeguckt und hat das natürlich in der Harzreise auch sehr gut beschrieben. Und ist dann von da aus ja weiter über sozusagen den Eselstrail, den man damals geschaffen hat, um das Korn in Harz zu bringen, hoch nach Klaus-Herzillerfeld weiter, wo er dann ja auch schon wieder mittags angekommen ist. Das muss man ja auch mal sehen. Also mit den Sachen, die er damals anhatte, hat er eigentlich einen enormen Weg zurückgelegt.
Es heißt, er hätte bis zu 40 Kilometer, Pi mal Daumen, pro Tag zurückgelegt.
Ja.
Er hatte also eine gute Kondition.
Er hatte auf alle
also
Fälle
nicht nur Kondition. Geistreich, also als Naturgenießer haben ihn die wenigsten wahrgenommen.
Er hat das ja auch in seinem poetischen reingebracht. Er war aber auch ein großer Kritiker und das liegt man bei ihm auch immer wieder, dass er sehr gut Spitzen und Kritik verteilen kann. Auch alleine die Harzreise, er hat sie ja in mehreren Versionen geschrieben. Also sie ist ja erst in Berlin rausgekommen. Dort hat er zum Beispiel den ersten Tag ganz weggelassen. Hat da überhaupt nichts drüber berichtet. Und erst wie an 1826 bei seinem Verleger in Hamburg die Harzreise dann als Buch rausgebracht hat, da hat er dann den ersten Tag reingebracht. Und wie gesagt, das lag aber auch teilweise daran, weil ja früher auch schon Zensur geschrieben wurde und die Bücher, glaube ich, die über 300 Seiten hatten, die konnten gedruckt werden, aber alles, was da drunter war und gefährlich werden konnte, wurde zensiert. Und daran lag das.
Das hat er ja auch in seinen Anmerkungen notiert. Schauen wir mal, ne, wie viele gefällte Bäume jetzt der Zensor nochmal fällt und glatt macht.
Also wie gesagt, er hat es sehr gut beschrieben, hat die Natur auch beschrieben, hat seine Gedichtsform mit reingebracht. Man muss wirklich sagen, die Harzreise war zu der Zeit ein Reißer. Man würde heute sagen, das war ein Highlight. Er hat sich gut verkauft und dadurch hat er auch sein Leben weiter aufgebaut.
Eine so hinreißend spitze Feder, wie Heine sie anlegte, das hat so seinesgleichen gesucht. Auch wie stilvoll und garstig er über so die akademischen Zünfte hergezogen ist. Das muss für jeden Bürger, der sich so die hochnäsigen Damen und Herren anguckte, oder Herren vorwiegend, ein Genuss gewesen sein, jetzt endlich mal vom Leder zu ziehen. So. Bei der Heine-Lektüre.
Auf alle Fälle, und das hat er ja auch gemacht. Er hat seine Spitzen verteilt, er war ja bei Goethe. Die Harzreise ging ja eigentlich dann auch noch weiter. Sie ging ja dann von Weimar noch wieder über Kassel zurück nach Göttingen. Mhm. Und es war ja eigentlich, er wollte eine Auszeit nehmen, um dann sein Studium sozusagen abzuschließen. Und das hat er ja dann auch gemacht. Er war also auch den Damen sehr angetan. Das sieht man in der Harzreise auch.
Er blieb nicht unbemerkt.
Er blieb nicht unbemerkt.
Der alte Träumer dann auch.
Und das hat er ja auch in allen Positionen auch wieder beschrieben und hergegeben. Und er war natürlich auch ein Fan vom Bier. Also es kommt in vielen Sachen vor, dass er das Bier lobt, was er auch in Göttingen im Ratskeller immer getrunken hat. Und er hat aber auch gerne ein Glas Wein mal getrunken. Aber am Bier hat er doch an vielen Stellen genannt, auch später. Er hat ja viele Briefe auch geschrieben an Freunde. Und dem Moses Moser hat er auch wieder geschrieben, in Weimar gab es ein hervorragendes Bier.
Ein Grund mehr, mal nach Weimar zu reisen.
Ja.
Frau Wilch, was fasziniert Sie an der Harzreise, die ja so unterschiedliche Stimmungselemente auch miteinander verbindet? Mhm. Da ist der Beobachter von Landschaft, dann ist der Chronist von seltsamen, merkwürdigen, liebenswerten Gestalten. Und dann ist dann aber auch der Träumer, der sich auch gerne mal so in Märchenfantasien hineinbegibt.
Ja, genau das, die Beschreibung, die er also schon wieder ein bisschen selbstverliebt wirkt, wie er es beschreibt, aber sehr gefühlvoll und eben nicht immer nur, wenn es auf die Natur bezogen ist, spitz oder ironisch ist, sondern wirklich mit Freude am blauen Himmel, an den wilden Wolken, an den Tannen oder Fichten, die da wachsen. Die Naturbeschreibung kann man genussvoll lesen. Und bei den anderen Beschreibungen, der Göttinger Traum zum Beispiel, da habe ich so gedacht, also für die damalige Zeit war das wirklich sehr aufsässig. Also ich habe keinen Vergleich, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Dichter und Schreiber das, glaube ich, nicht so gewagt hätten.
Die hätten sich dann ein bisschen bedeckter gehalten. Ja,
genau.
Ja. Harry Heine war ja nicht unbedingt so angetan von der Idee, in Göttingen Jurisprudenz zu studieren. Das war ja mehr so der Druck seitens des Elternhauses. Und sein Onkel hat ihn ja so weit wie möglich finanziell bei Laune gehalten, damit er wenigstens ab und zu mal aus dieser Studienenklave verschwinden konnte. Und so war ja die Harzreise auch ein kleiner Abstecher raus aus diesem ganzen akademischen Zirkus.
Obwohl, das haben zu dieser Zeit viele Studenten getan. Also den Harz zu bewandern, war zu der Zeit sehr populär. und abzuspannen vom Studium. Deshalb hat er ja auch viele Studenten, aber auch aus anderen Städten, zum Beispiel auf den Brocken getroffen, wo man sich dann abends auch gesellschaftlich zusammengesetzt hat und ja, miteinander diskutiert hat.
Und das Glas auch.
Und das Glas dabei auch gehoben hat.
Entsprechende Biervorräte waren schon ganz sinnvoll.
Ja.
Auf dem Brocken hat das ja auch ein bisschen länger ausgehalten.
Nein.
Oder war das auch nur ein Abend,
ein der Abend
epische Breite annimmt im Verhältnis ja zu vielen anderen Stationen, die er aufgesucht hat? Ne?
Er war nur ein Abend dort, eine Übernachtung, und ist früh morgens geweckt worden, um den Sonnenaufgang zu betrachten. Das hat ihm eigentlich gar nicht so gefallen, aber er ist dann nach dem Frühstück auch wieder weitergewandert. Also die längsten Aufenthalte hatte er eigentlich mehr in Clausthal und in Goslar, wo er dann schon mal 2 Tage blieb. Die anderen Sachen waren eigentlich immer nur ein Tag, dass er dort
ja
geblieben ist.
In Clausthal ist er in die Katakomben, hat also Grubenbesichtigungen gemacht, er war mit den Bergleuten unterwegs.
Aufgrund dessen wissen wir ja auch eigentlich nur das Datum, wann er hier war. Da gibt es nämlich noch ein Schriftstück, was ja auch archiviert ist, wo er sich eingetragen hat.
Ja, es gibt Vermutungen, ob er am 12. oder am 13. sein Bündel in Göttingen geschnürt hat, um der Stadt mal den Rücken zuzuwenden, ja, was er ja als tolle Aussicht beschrieben hat. Ne?
Das ist richtig. Es ist ja noch nicht mal klar, das genaue Geburtsdatum von Heine. Da war man sich ja auch nie richtig, Geburtsjahr und so weiter. Und da haben sich die Historiker auch dann auf irgendein Datum geeinigt, genau wie jetzt mit der Harzreise. Hat man auch gesagt, okay, 15.09. Ob es der 13. war oder diese. Weiß man nicht, weil er hat ja nie so penibel aufgeschrieben, sondern er hat das ja eigentlich nur aus dem Lyrischen gesehen.
Man kann mal vermuten, dass er am 15. vermutlich unterwegs gewesen ist.
Ja, genau, alle Fälle.
Und das reicht ja.
Das reicht.
Die Jahreszahl stimmt,
ja,
kann er jetzt 200 Jahre Abreise schultern.
Ja. Wohl auch mit seinem Geburtsdatum. Er hat zum Beispiel ein anderes Geburtsdatum angegeben, wie er sich taufen lassen hat. Aber wahrscheinlich, weil er in sich selbst so unzufrieden war, dass er es manchmal selbst nicht gewusst hat. Und das Geburtsdatum, was jetzt hier auch beschrieben ist, das lässt sich dadurch wahrscheinlich nachverfolgen, weil er auch dort in Düsseldorf als Jude beschnitten worden ist und ein Rabbi das festgehalten hat. Und aufgrund dessen hat man sich dann auf das Geburtsdatum, was jetzt überall entsteht, geeinigt.
Hat sich friedlich verständigt.
Hat sich friedlich verständigt, ja.
Renate, der bei einem Lyrik lebt, ist dann natürlich in Heines Lyrik unterwegs. Aber es gibt ja auch eine ganz spannende, sehr faszinierende Passage, wo wieder der ironische Heine, der Spötter, sich zu Wort meldet. Das in einer ganz seltsamen Form. Also er beschreibt einen nächtlichen Albtraum. Also er hat schon mal in Osterode nicht ganz so friedlich geschlummert. Aber davon könnten wir ja jetzt mal eine kleine Kostprobe hören.
Herzlich gern. In pechdunkler Nacht kam ich an zu Osterode. Es fehlte mir der Appetit zum Essen und ich legte mich gleich zu Bette. Ich war müde wie ein Hund und schlief wie ein Gott. Im Traume kam ich wieder nach Göttingen zurück, und zwar nach der dortigen Bibliothek. Ich stand in einer Ecke des juristischen Saals, durchstöberte alte Dissertationen, vertiefte mich im Lesen, und als ich aufhörte, bemerkte ich zu meiner Bewunderung, dass es Nacht war und herabhängende Kristallleuchter den Saal erhellten. Die nahe Kirchenglocke schlug eben 12, die Saaltüre öffnete sich langsam und herein trat eine stolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von den Mitgliedern und Anhängern der juristischen Fakultät. Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt, trug dennoch im Antlitz die Züge einer strengen Schönheit. Jeder ihrer Blicke verriet die Titanin, die gewaltige Themis, Schwert und Waage hielt sie nachlässig zusammen in der einen Hand, in der anderen hielt sie eine Pergamentrolle. 2 junge Doctores Juris trugen die Schleppe ihres grau verblichenen Gewandes. An ihrer rechten Seite sprang windig hin und her der dünne Hofrat Rusticus, der Lykurg Hannophos, und deklamierte aus seinem neuen Gesetzesentwurf. An ihrer linken Seite humpelte gar galant und wohlgelaunt ihr Cavalier Servente, der geheime Justizrat Cujacius, und riss beständig juristische Witze und lachte selbst darüber so herzlich, dass sogar die erste Göttin sich mehrmals lächelnd zu ihm herabbeugte, mit der großen Pergamentrolle ihm auf die Schulter klopfte und freundlich flüsterte: Kleiner, loser Schalk, der die Bäume von oben herab beschneidet. Jeder von den übrigen Herren trat jetzt ebenfalls näher und hatte etwas hinzubemerken und hinzulächeln, etwa ein neu ergrübeltes Systemchen oder Hypotheschen oder ähnliches Missgebührtchen des eigenen Köpfchens. Durch die geöffnete Saaltür traten auch noch mehrere fremde Herren herein, die sich als die anderen großen Männer des illustren Ordens kundgaben, meistens eckige, lauernde Gestalten, die mit breiter Selbstzufriedenheit gleich darauf losdefinierten, distinguierten. Und immer kamen noch neue Gestalten herein, alte Rechtsgelehrte in verschollenen Trachten, mit weißen Allonge-Perücken und längst vergessenen Gesichtern, und sehr erstaunt, dass man sie, die Hochberühmten des verflossenen Jahrhunderts, nicht sonderlich regardierte. Und diese stimmten nun ein auf ihre Weise in das allgemeine Schwatzen und Schrillen und Schreien, das wie Meeresbrandung immer verwirrter und lauter die hohe Göttin umrauschte, bis diese die Geduld verlor und in einem Tone des entsetzlichsten Riesenschmerzes plötzlich aufschrie: Schweigt! Schweigt! Ich höre die Stimme des teuren Prometheus, die höhnende Kraft und die stumme Gewalt schmieden den Schuldlosen an den Marterfelsen, und all euer Geschwätz und Gezänke kann nicht seine Wunden kühlen und seine Fesseln zerbrechen. So rief die Göttin, und Tränenbäche stürzten aus ihren Augen, die ganze Versammlung heulte wie von Todesangst ergriffen, die Decke des Saales krachte, die Bücher taumelten herab von ihren Brettern. Vergebens trat der alte Münchhausen aus seinem Rahmen hervor, um Ruhe zu gebieten. Es tobte und kreischte immer wilder. Und fort aus diesem drängenden Tollhauslärm rettete ich mich in den historischen Saal, nach jener Gnadenstelle, wo die heiligen Bilder des belvederischen Apolls und der medizinischen Venus nebeneinander stehen. Und ich stürzte zu den Füßen der Schönheitsgöttin. In ihrem Anblick vergaß ich all das wüste Treiben, dem ich entronnen. Meine Augen tranken entzückt das Ebenmaß und die ewige Lieblichkeit ihres hochgebenedeiten Leibes. Griechische Ruhe zog durch meine Seele und über mein Haupt wie himmlischen Segen goss seine süßes Lyraklänge Phöbus Apollo.
Renate, diese Textpassage schließt auf ihre Weise so schön an den Anfang der Harzreise, wo Heine ja unter anderem schreibt: Lebet wohl, ihr glatten Seele, glatte Herren, glatte Frauen, auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen.
Also das ist sowieso die Harzreise, und das Buch der Lieder kann man nur empfehlen, zusammenzulesen. Mal in dem Buch der Lieder das ein oder andere Gedicht oder auch seine Träume, die da sind, oder eben in der Harzreise.
Es gibt ja viele Möglichkeiten, Herr, jetzt mit Heinrich Heine durch dieses Jubiläum zu flanieren. Los geht's mit einem Vortrag. Was steht da im Mittelpunkt? Geht's da eher um was Biografisches, was Herr Gruber zum Besten gibt?
Er wird, so wie ich das vernommen habe, ja, was soll ich sagen, die Harzreise, er wird sich Textstellen herauspicken. Er kann ja nicht die ganze Harzreise irgendwie vortragen. Wichtige Sachen, die für ihn wichtig erscheinen, die wird er vortragen, und das auch mit so einem gewissen, wie soll ich sagen, Schmunzeln, mit einem gewissen Witz, sodass das Ganze nicht so bierernst, so wie es im Heine geschrieben hat, rüberkommt.
Dann sind wir an Stationen jetzt bei der Führung vom Heimat- und Geschichtsverein. Welche sind das?
Ja, wir fangen an der Schachtrupp-Villa an, hier in Osterode, wo man dazu aber gleich wieder sagen muss, die gab es zu der Zeit noch gar nicht, sondern da war nur eine Bauruine. Und der Bahnübergang, was heute auch alles zu sehen ist, das gab es damals gar nicht. Er kam also über Nordheim in dunkler Nacht im Hövestal runter. Den werden wir dann auch weitergehen durch die Straßen von Osterode bis auf den Kornmarkt, wo er dann im englischen Hof übernachtet hat und werden da nach einer kurzen Erläuterung weiter wandern über den Martin-Luther-Platz, Johannes-Vorstadt-Hof, so wie er aufgewandert ist. Dort war damals dann über die Söse eine Holzbrücke, weil eine Steinbrücke gab es noch nicht, bis hoch zur Burgruine, wo dann der Abschluss sein soll, wo also nochmal zurückgeblickt wird auf die Burgruine, den Bau, was er in seinen Worten auch wiedergab, sowie auch nochmal, werde ich darauf eingehen, auf die Moosrose, wie er ja dann ein Stück über Osterode war, hatte er nochmal zurückgeschaut und hat Osterode nochmal hervorragend beschrieben, wie eine Rosmose. Man muss zu der Zeit sagen, dass die Rosmose 16., 17. Jahrhundert eine Züchtung aus England war, die aber in dieser Zeit hervorragend hier genommen wurde und verkauft wurde und in den Gärten gepflanzt wurde. Und damit hat er Osterode verglichen. Somit hat er Osterode also in seiner Harzreise immer wieder sehr gut zur Show gestellt.
Quasi die Stadt als Rosenbouquet.
Ja, so könnte man es fast nennen.
Renate, du sagst das ja schon, Buch der Lieder wäre so ein faszinierendes Feld, was man mit Blick auf eine Saatsreise erkunden kann. Ihr habt eine Auswahl getroffen. Wird die noch musikalisch begleitet?
Beim Buch der Lieder ist keine musikalische Begleitung dabei, sondern das sind verschiedene Dichter aus unserem Verein, Jürit Leeb e.V., die dann einzelne Passagen oder einzelne Gedichte vortragen. Einmal über die Träume und so weiter, also das, was man findet in dem Buch. Da gibt es einen weiteren Abend, genau, wo aus der Harzreise selbst gelesen wird. Und da ist Musik dabei, praktisch aus dieser Zeit der Romantik. Und das wird so ein bisschen damit untermalt in verschiedenen Sequenzen.
Da macht ja ein paar Anmerkungen über Musik und Volksmusik und lästert da auch ein bisschen.
Ja, und das kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, was sich der Musiker jetzt raussucht. Das könnte zum Beispiel sein, die Gedanken sind frei. Das wird sicherlich ein Abschluss an dem Tag sein. So habe ich es mir gewünscht, einfach auch, um den Schwung hinzubekommen zu der heutigen Zeit, denn das Lied ist ja auch heute noch aktuell, auch wenn es aus der Zeit damals kommt.
Mehr denn
und
je.
Ja, und ich denke auch, ich weiß nicht, was soll das bedeuten.
Aber bei ich weiß nicht, was soll es bedeuten, kann man sich angesichts der aktuellen Nachrichtenlage auch gelegentlich fragen und vielleicht nicht unbedingt einen Anlass für fröhlichen Gesang.
Nicht unbedingt, ne? Auch wenn Heine da sicherlich nicht dran gedacht hat bei dem Lied, aber das wird so sein, ja.
Es gibt noch eine Lesung zum Buch Harzwanderung. Sind das noch extravagante Exkursionen oder folgt der Autor auch den Originalspuren von Harry?
Also der britische Autor Paul Spratton, der ist ja bis Ilsenburg die Harzreise nachgewandert, also auf den Originalspuren, aus der heutigen Sicht, so wie man heute die Menschen sieht. Er hat quasi das jetzt in die Jetztzeit gerufen. Wen trifft man heute? Was sind das für Menschen? Wie unterscheidet sich zu Heines Zeiten und so weiter? Die Gespräche. Und er hat dieses Ganze dann in diesem Buch niedergeschrieben. Sicherlich sehr interessant, auch wenn man sich da so ein bisschen Zeit lässt, geht er so ein bisschen auch auf die gesellschaftspolitische Lage in der heutigen Zeit. Und es wird da an diesem Abend zusammen mit Scratton, dann Lutz Kretschmar und Clifford Middleton ein Gespräch geben über bestimmte Textstellen. Es wird also nicht nur aus diesem Buch zitiert, sondern es wird wirklich das Ganze so ein bisschen auch unter die Lupe genommen. Und das wird bestimmt sehr interessant werden.
Das zeigt dann auch Heine als kritischen Zeitchronisten.
Richtig, genau. Sehen. Und das, wie wir schon gesehen haben, dass gerade auch in der heutigen Zeit ja auch vieles wiederkehrt oder vieles problematisch. Einmal, dass Heine damals Jude war und er sich taufen ließ, weil er gedacht hat, es wird besser, aber es wurde nicht besser.
Berühmte Montrevier.
Genau. Und schon allein, dass er ja sehr spitzfindig und auch sehr genau die Situation so begutachtet und nachgezeichnet hat, das war ja nicht immer sehr beliebt, gerade in der damaligen, sage ich mal, höheren Schicht, dass man das so kritisch betrachtet. Deswegen hat das schon so einen gewissen Bezugspunkt auch zu heute.
Ist nicht ohne Grund in Frankreich, vielmehr in Paris, genau, in Sicherheit gebracht.
Das war nicht
unter erbärmlichen Bedingungen mitunter, aber richtig, weg von den Zensoren und anderen Verfolgern. Es gibt ja noch eine Harzreise, wo man ein bisschen fitter sein muss. Also nicht entspannt durch die Stadt planiert, sondern wo es dann auch über den einen oder anderen Hügel geht.
Und zwar geht das von Osterode, von der Bleichestelle los. Und man wandert also regelrecht den Harzer Hexenstieg entlang. Das war aber auch früher schon der Weg, den die Eseltreiber mit ihren Eseln und auch die Frauen, man muss ja damals zu der Zeit sehen, es gab hier viele Frauen, die mit ihren Kiepen, die immerhin 40 Kilo wiegen oder gewogen haben, Korn und auch andere Sachen in den Harz gebracht haben, um ihre Familien zu ernähren. Und auf diesem Weg, wo auch eine Stelle ist, wo das dargestellt wird mit einer Kiepenfrau, werden wir mit dem Harzclub Osterode sowie dem Harzclub von Derbach, weil das sich dort trifft und spiegelt, werden wir das abwandern bis zum Eselsplatz hoch, werden dort rasten und dann wieder zurück nach Osterode wandern und unterwegs auch nochmal über gewisse Themen von Heine sprechen, wie die Moosrose oder eben, wen er unterwegs getroffen hat, was er ja auch beschrieben hat.
Die Wanderung wird mitgeführt von einem ehemaligen Förster und der wird uns auch zu dem Waldbau zu Heines Heine Zeiten nochmal etwas sagen, dass damals nicht alles, sage ich mal, so war, wie wir uns das vielleicht vorstellen möchten. Der Harz sah damals noch teilweise viel schlimmer aus als heute.
Wurde da so viel gerodet, gefällt?
Auch damals schon durch Borkenkäfer, denn das ist ja keine Neuzeiterscheinung, sondern die tritt ja auch immer alle Jahrzehnte mal wieder auf. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wenn wir da so ein bisschen das aus der Sicht eines Försters sehen.
Es gibt ja auch eine Anmerkung, dass der Oberharz nicht so prickelt sei, dass er sich hier im Vorharz wohl etwas wohler gefühlt hat im Unterwegssein.
Das ist gut möglich, denn der Harz hat verschiedene Vegetationsstufen. Der Westharz durch den Bergbau war ja immer durch Monokulturen Fichten geprägt. Und das sieht man jetzt auch Richtung Ostharz. Das fängt auch schon bei Lauterberg an. Da ist dann mehr Mischwald, Mischkulturen. Das heißt, da hat man doch eher das Gefühl, dass der Wald noch intakt ist. Und auch hier so im Vorharz war früher sehr viel Buchenbestand und sowas. Deswegen war das immer etwas lieblicher, sage ich mal, fürs Auge.
Als und der hat Harz dann selbst. Herrn genau. Heine auch entsprechend inspiriert.
Wahrscheinlich,
genau. Sind ja hinreißend schöne Verse im ja. Teil märchenhaft, aber zum Teil auch sehr in Naturbildern, ja, in die er sich ja, poetisch hineingeträumt hat.
In den poetischen Versen kann man sagen, entweder es sind Liebesgedichte, Verlassenheitsgedichte, Sehnsuchtsgedichte, Naturgedichte oder etwas sarkastische Gedichte auf die soziale Situation zu der Zeit.
Es gibt ja zum Abschluss noch ein dramatisches Ständchen zu Ehren von Heinrich Heine. Haben die stillen Hunde, die aus der Stadt der Professoren und der Würste anreisten, denn schon angekündigt, was da auf dem Spiel steht?
Wir lassen uns überraschen, ganz offen und ehrlich. Sie haben noch nichts Genaues gesagt. Wir haben sie allerdings auch vom Heimat- und Geschichtsverein, sage ich mal, mit bestimmten Daten gefüttert, die also jetzt nur für Osterode waren. Ne? Mal sehen, was sie daraus in ihr Stück einbeziehen. Okay. Das heißt, lassen wir uns wirklich mal, wir sind guter Dinge, denn die stillen Hunde sind ja hier auch
Stammgäste.
Stammgäste, sie haben hier so ein richtiges, ja doch, muss man sagen, das ist Fanclub oder so.
Ja, ja. Also sind regelmäßige Harzreisende, kann man fast
sagen. Könnte man so sagen, ja, ganz genau. Und sind auch gerne hier.
Es hat ja den Anschein, als ob es hier unter den lokalen Vereinen und Verbänden eine Menge Heine Freunde und Fans gibt, weil sie haben ja ein stattliches Bündnis für diese Harzreihe.
Das, was wir hier angestoßen haben, das hat viele erstmal wieder, sage ich mal, wachgerüttelt oder auf den Plan gebracht, dass hier die Stadt ja doch, sage ich mal, auch wenn sie nur von Heine kurz touchiert worden ist für alle Nacht, dass wieder irgendwie eine Repräsentanz gefunden hat, auch hier im Stadtleben, ne? Dass man sich er war hier, wir beschäftigen uns wieder damit, mit der ganzen Situation, mit der Harzreise. Dadurch konnten wir hier wirklich viele Vereine, sage ich mal, und Interessenten mit ins Boot holen.
Ja, dass sich die Vereine also gefunden haben und zusammengearbeitet haben, das ist das Wichtige. Man hat keinen allein gelassen, sondern jeder hat was dazu beigetragen und hat wirklich ein gutes Programm entworfen, was jetzt durchgeführt wird. Und alle stehen dahinter. Man brauchte eigentlich nur dieses Stichwort Heinrich Heine und es haben sich viele gefunden, um dieses auszuführen.
Ach so, bei Heinrich Heine wurden dann alle hellhörig.
Könnte man so sagen.
Könnte man so sagen. Man sucht ein Wort oder gibt ein Wort ein und dann plötzlich erinnert man sich, oh Mensch, da haben wir im Verein ja auch was. Und da haben wir ja was, was man vortragen könnte oder machen könnte und gibt Ideen ein. Und diese Ideen hat eben dieses Gremium zusammengesetzt.
Die Vereine haben dieses Programm zusammen entwickelt. Also wir sind ja auch unterstützt worden von Geschäftsleuten und Banken, Sparkasse und so weiter. Die darf man ja auch nicht unerwähnt lassen.
Sie standen dann auch sofort dahinter, als Sie das Konzept gesehen haben.
Ja. Auch mal wieder Gelegenheit, sich der Harzreise dem Text zu widmen,
ganz genau,
und hineinzuhören und damit den einen oder anderen Spaziergang oder auch Gedankenspaziergang zu machen.
Könnte man so sagen.
Mhm. Genau.
Ja, und letztendlich ist es ja auch so, wenn man so ein bisschen zurückblickt, es gab ja diese DKKD-Festivals in der Vergangenheit, 2017, 2019. 2019 war ja hier in Osterode auch groß aufgezogen worden und ist ja auf eine große Resonanz gestoßen. Es kam ja unheimlich gut an. Und da viele von uns ja damals auch schon mit dabei waren in einem Organisationsteam, war das natürlich jetzt mit dem Heine auch so etwas, das war so eine richtige kleine Herausforderung. Okay, wir stellen jetzt nochmal was auf die Beine. Vielleicht nicht ganz in dem Rahmen ganz so groß, aber doch etwas, was in den Köpfen hängen bleibt. Das war auch so unser Ansinnen.